Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About. Ich freue mich, euch heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Clara.
Hallo.
Und heute sprechen wir über das Thema Pubertät bei Hunden.
Ja, super. Freue ich mich
Ja.
drauf. Tolles Thema.
Ja, ist ganz fantastisch. Haben wir auf jeden Fall alle ganz tolle Berührungspunkte mit. Ja.
Ja, in der Tat.
Ich
Um
würde
mal ganz
sagen,
kurz
ja.
noch zu erklären, warum eventuell wir heute ein bisschen anders klingen als die letzten Male. Wir sind heute in einem anderen Raum, also
Ja.
Aufzeichnungsraum,
Genau, die.
komplizierte Geschichte, aber egal, davon lassen wir uns jetzt heute einfach mal nicht stören
So ist
und
es.
ja, legen mal los mit dem Thema Pubertät.
Jo, Pubertät. Was ist das eigentlich? Ja, bei der Pubertät, also ich denke, wir kennen das ja auch alle oder die meisten von uns aus der Menschenwelt, ist bei den Hunden im Grunde genommen nichts anderes. Es geht um einen Übergang sozusagen vom Welpenalter, vom Kindsein, ja, ins Erwachsenen-Dasein, also der Übergang zum erwachsenen Hund sozusagen. Das geht mit einigen hormonellen Veränderungen einher, und die bewirken dann unter anderem auch körperliche Veränderungen. Die sind jetzt vielleicht ja, beim Menschen irgendwie ein bisschen eindrücklicher oder zumindest präsenter, wie das jetzt vielleicht bei den Hunden der Fall ist. Aber auch dort gibt es natürlich körperliche Veränderungen auch im Rahmen der Pubertät. Und im Grunde genommen geht es einfach ja, um das Erwachsenwerden, ne? Also das ist einfach zwischen Welpenalter und dem Erwachsenenalter und schließt sich so in die Adoleszenz ein. Also dieser Übergang, der heißt eben so, ja, das ist ein Entwicklungsabschnitt sozusagen, der einfach vorbereitet auf das Erwachsenenleben, könnte man sagen. Kurz und knapp einfach mal erklärt. Habe ich was
Ja.
vergessen, Clara?
Nö, nö. Ist sowieso, also ist ja voll dein Thema, vor allen Dingen auch mit Pubertät. Und du hast ja viel auch die Pubertiere oder Junghundegruppen oder sowas gemacht, die anschließend sind zu den Welpengruppen. Also da kann ich dir heute gar nicht so viel reinreden. In die ganze
Ja,
Thematik.
du kannst ja mich an Stellen vielleicht nochmal fragen, wenn irgendwas unklar sein sollte oder so.
Ja, das mache ich.
Ansonsten ist es mit Sicherheit auch interessant, vielleicht was für Berührungspunkte oder vielleicht, sagen wir mal, was für Konsequenzen du vielleicht auch aus dem Umgang, dem richtigen oder vielleicht auch falschen Umgang mit der Pubertät bei Hunden bei dir im Training spürst zum Beispiel,
Ja,
ne?
das ist ja eher so mein Touchpoint mit der Pubertät, dass dann,
Genau.
wenn das schiefgelaufen ist.
Richtig, du darfst den
Ja.
Karren dann aus dem Dreck ziehen. Ja, also möchte euch heute gar nicht mit zu vielen irgendwelchen ja, Zeitangaben oder irgendwelchen biologischen Informationen nerven. Da gibt es nämlich unfassbar viel Fachliteratur zu dem Thema, die man sich da mal zu Gemüte führen kann. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, gerade in der Hundeerziehung, weil es halt einfach Schwierigkeiten mit sich bringt, auf die ich später nochmal eingehen werde. Dementsprechend lohnt es sich da auch so ein bisschen Bescheid zu wissen. Ich möchte euch heute aber nicht irgendwelche Buchkapitel vorlesen, sondern ich möchte euch natürlich auch so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema sagen, beziehungsweise vielleicht auch, was ich denke, was einfach wichtig ist zu beachten in dieser Zeit. Und ja, daraus
Hast du keine
abgeleitet
Studie
dann.
vorbereitet?
Nee, heute habe ich tatsächlich mal keine Studie dabei. Ich habe sozusagen Fallstudien dabei. Ich habe nämlich, ja, sagen wir mal, in den letzten Jahren zwei Fälle selber präsent bei mir zu Hause gehabt. Und ich habe natürlich ganz, ganz viele Junghunde durch die Pubertät begleitet im Rahmen meiner Junghundekurse. Das heißt, ich kann da so ein bisschen natürlich aus der Praxis erzählen. Aber man muss natürlich auch hier erwähnen, das ist eine verzerrte Stichprobe, ne, wenn wir schon bei Studien sind. Da natürlich, sagen wir jetzt mal, ein gewisser Schlag von Hunden bzw. Hundehaltern sich da in meinen Gruppen versammelt und jetzt nicht ein Querschnitt der Gesellschaft da anwesend ist, ne? Das heißt, es ist nicht repräsentativ und dementsprechend ist das, was ich jetzt hier sage, nicht unbedingt für alle gültig. Aber ich denke, so ein bisschen eine Idee kann man da schon bekommen und vielleicht auch ein paar ja, sinnvolle Tipps mitnehmen oder Infos, die einen weiterbringen. Ja, die Clara nickt zustimmend. Ich würde sagen.
Ich bin gespannt auf deine Storys von den wilden Junghundegruppen. Also ich habe ja manchmal, war ja zufällig auch noch unten am Hundeplatz und habt ihr da mal zugeguckt. Ich war ja auch mal mit Myla zum Beispiel. Durfte ich ja netterweise auch mal bei deiner Junghundegruppe mitmachen, weil das halt so von der Entwicklungsstadium her bei Myla immer gut ist, so eine Junghundegruppe. Und ich muss sagen, also es waren immer so Momente, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank, muss ich da jetzt gerade nicht als Trainer auf dem Platz stehen. Weil einmal habe ich sie auch übernommen, deine Junghundegruppe, falls du dich daran erinnern kannst.
Ich erinnere mich, ja.
Weil du irgendwie, ich weiß nicht, krank oder in Elternzeit warst oder so und gerade kein anderer einspringen konnte, dann bin ich eingesprungen. Und bis dato hatte ich ja nur die Leinenraudis gemacht oder die Resozialisierungshunde da etc. Und da habe ich mein Resümee aus dieser Stunde, die ich da bei den Junghunden verbracht habe, war, ich bin froh, wenn ich wieder bei den Leinenraudis bin. Das
kann
ist
ich verstehen.
Echt nochmal anders anspruchsvoll.
Es ist halt irgendwie eine andere Art, sage ich jetzt einfach mal, zu arbeiten, ne?
Ja, definitiv.
Also, wenn wir gerade dabei sind, dann fangen wir einfach mal damit an.
Ja.
Sagen wir mal, so diese Hundeschulperspektive auf die Pubertät ist zum einen natürlich im Rahmen Junghundekurs abgedeckt, ja, also das ist sozusagen der Ort, an dem sich die Pubertiere, wie Clara sie vorhin schon mal genannt hat, dann versammeln. Manche Hundeschulen schmeißen das vielleicht auch zusammen mit der Welpengruppe oder haben irgendwie eine, sag ich mal, Alltagsgruppe, wo vielleicht Junghunde mit erwachsenen Hunden auch schon zusammen sind. Das heißt, wie das genau gestaltet ist, hängt natürlich von der Hundeschule ab oder von dem Trainer oder der Trainerin. Aber in der Regel gibt es halt Junghundekurse, oder? Weil natürlich die Hunde in irgendeiner Form ähnliche Themen haben, sage ich jetzt einfach mal. Die haben vielleicht ein Energielevel, was vergleichbar ist, zumindest so im Schnitt, ja. Und die HalterInnen haben vor allem halt auch Themen, die ähnlich sind, ne? Und das ist eigentlich so der springende Punkt auch. Die befinden sich halt alle in einer Entwicklungsphase ihres Hundes, wo wichtige, ähnliche Dinge wichtig sind.
Aber sag mal, was findest du eigentlich, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber es war nämlich gerade interessant, dass du gesagt hast, ja, also klar, es gibt verschiedene Konzepte da mit jungen Hunden. Was findest du denn am sinnvollsten so? Also, dass die jetzt alle jungen Hunde zusammen in einer Gruppe sind oder mit Älteren zusammen oder mit den Welpen zusammen?
Also ich finde ganz ehrlich, dass das nicht immer so eine Entweder-Oder-Sache sein muss, ne? Also wie so oft, also vielleicht muss man sich erstmal fragen, was ist sozusagen auf einer sozialen Ebene in der Pubertät? Ja, in der Pubertät geht es sozial sehr viel darum, seinen Platz im sozialen Gefüge kennenzulernen. Ja, das ist ja eigentlich das, was ich ganz oft schon gesagt habe im Rahmen von Sozialisierung. Ja. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt in der Pubertät und dementsprechend finde ich es absolut falsch, den Hund da nur in einen bestimmten Rahmen reinzustecken und dann zu hoffen, dass er sich aufs Leben vorbereitet dadurch. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun, sondern es geht letztlich darum, den Hund die Erfahrungen machen zu lassen, die er braucht, um in sein Alltagsleben hineinzuwachsen. Ja? Und da gehört auf der einen Seite definitiv Kontakt zu Gleichaltrigen dazu, in Form von einer Junghundegruppe, ja. Und auf der anderen Seite aber auch Kontakt zu vielleicht jüngeren Hunden, älteren Hunden, anderen Lebewesen, Menschen, Kinder, alles, ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich meinen Hund in eine Junghundegruppe bringe, wo halt nur Junghunde sind und dann lernt er dadurch mit Welpen zu kommunizieren. Ja? Er war zwar mal ein Welpe, aber das heißt halt noch lange nicht, dass er deswegen gut mit Welpen umgehen kann. Ne? Es gibt auch erwachsene Menschen, die tatsächlich auch nicht gut mit Kindern können, ja? Obwohl sie mal selber ein Kind waren. Das heißt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und dementsprechend finde ich es halt total Banane, das mit so einer Entweder-Oder-Geschichte zu beantworten, ja. Insgesamt im Hundetraining, finde ich, geht so oft einfach der Blick für das große Ganze verloren. Was will ich eigentlich erreichen? Wo will ich mit meinem Hund hin? Und man fokussiert sich viel zu stark auf die Mittel, wie wir das erreichen, ja. Also man fokussiert sich dann irgendwie auf eine Methode, auf keine Ahnung, positiv arbeiten oder auf, keine Ahnung, ablenken oder ich weiß es nicht, ja, was auch immer das sein mag, verliert so ein bisschen dadurch ganz wichtige Dinge, wie beispielsweise das Bauchgefühl oder so ein bisschen auch einen Realitätsbezug wo will ich eigentlich hin und was ist überhaupt realistisch machbar? Das sind alles so Dinge, die ganz oft verloren gehen auf diesem oder bei diesem Wunsch, das Verhalten des Hundes irgendwie zu verbessern. Wir wollen halt immer so einen Plan haben, Tabellen haben, einen Knopf drücken, wo wir sagen, jetzt ist es besser, oder eine Pille einschmeißen. Ne, so diese direkten Ursache-Wirkungszusammenhänge, die wollen wir halt haben, um irgendwie
Ja.
das Kontrollbedürfnis zu befriedigen oder da das Gefühl von Kontrolle zu haben. Aber ist halt eine Illusion, ne? Weil es geht halt um Individuen, es geht halt um Realität und da ist nicht wie im Labor alles kontrollierbar. Ne? Und dementsprechend finde ich, muss halt auch im Training mit Hunden und ganz besonders mit jungen Hunden in der Pubertät ein Realitätsbezug vorhanden sein. Ja, und der muss halt so aussehen, sage ich jetzt mal, oder daran angepasst sein, wie die Realität für diesen Hund einfach später aussieht. Ne?
Ja.
Das heißt, für einen Hund, der dazu bestimmt ist, in einer Herde zu arbeiten, sieht es komplett anders aus wie für einen Familienhund. Ja? Und deswegen kann die Vorbereitung sozusagen von so einem Herdenschutzhund zum Beispiel, die kann ja nicht so aussehen wie die von einem Begleithund. Ja? Das sind einfach, das muss unterschiedlich abgedeckt werden und das kann man halt durch verschiedene Bausteine erreichen. Ne? Und ein Baustein kann halt ein Junghundekurs sein. Ja?
Ja.
Habe ich
Ach, krass.
viel
Nee,
gesagt.
aber es ist ja super interessant, weil da fängt ja schon so ein bisschen das Problem an, dass, was du jetzt sehr gut und auch sehr ausführlich nochmal beschrieben hast, dass ja viele einfach so engstirnig oder so einen Tunnelblick haben, was das betrifft. Und nicht so, also ja, wie du gesagt hast, einfach offen für das große Ganze sind. So wie ich das jetzt rausgehört habe, wäre es ja für so einen Junghund nicht nur, sag ich mal, die Junghundgruppe, wo nur Gleichaltrige dabei sind, also ich sag mal, von so einem Familienbegleithund. Also das ist nicht nur eine Junghundegruppe, sondern auch vielleicht mal Alltagsgruppe, Social Walk etc., dass der auch mal mit größeren oder älteren Hunden sich auseinandersetzen kann in einer anderen Gruppenkonstellation. Ist ja so das, was ich jetzt daraus mitgenommen habe, was du für am sinnvollsten halten würdest. Und ich kann mich ja sogar daran erinnern, dass du in den Junghundegruppen damals auch häufig mal die Josie dabei hattest, zum Beispiel, die dann
Richtig, genau.
mit den Junghunden mal sich ein bisschen auseinandergesetzt hat. Dann war da auch der Slash mal ein paar Mal dabei, der mit den Pubertieren sich ein bisschen beschäftigt hat, was ich immer auch sehr interessant und super, super wertvoll fand für die Junghunde. Und da ist ja aber schon häufig so dieses erste Thema, dass in vielen Hundeschulen oder ich sage mal so, dieses verkauft wird nach dem Motto, du hast ein Welpe, das Welpenstunde, dann ist Junghundestunde.
Ja,
Aber dann ist
und
man auch
wenn
nur so
du,
in diesem Junghunde-Kontext drin,
ja
ne?
genau, und dann machst du machst diesen Welpenkurs und du machst diesen Junghundekurs und dann hast du einen tollen Hund.
Ja, genau. Ja,
Ne? Und das ist halt
stimmt.
Quatsch, es ist halt irgendwie an der Realität vorbei. Ich finde halt auch immer, das ist mir neulich auch mal so sauer aufgestoßen, wo wieder so eine Frage irgendwo kam, wie verbessere ich eigentlich die Bindung? Und ich denke mir halt immer, ich kann ja auch nicht sagen, wie werde ich ein guter Mensch? Und dann mach diese Übung zweimal am Tag und dann bist du ein guter Mensch. Nee. So ist es halt nicht, ne? Sondern
Ja.
was für ein Mensch ich bin, ist die Summe von allem, was ich tue und nicht nur dieser eine Auszug. Ich verstehe gar nicht, wieso man das immer so begrenzt sieht. Ich weiß, dass es das einfacher machen würde, aber so ist es halt nicht, ne? Man muss halt irgendwo auch einfach akzeptieren, dass manche Dinge einfach nicht so einfach sind, ja? Ich sag mal, es wäre schön, und das ist ja auch oft das Versprechen, wenn man sagt, ja, hier hast du jetzt deinen Welpen, jetzt gehst du da einmal die Woche in Welpenkurs eine Stunde, ja, übst dann jeden zweiten Tag eine halbe Stunde mit dem, mach X, Y, Z und dann bekommst du halt das, ja. Aber so ist es
Ja.
nicht, sondern der Hund, der ist den ganzen Tag da, der lernt den ganzen Tag, der guckt dich den ganzen Tag an, der ist die ganze Zeit mit dir unterwegs und nicht nur die eine Stunde in der Hundeschule. Wenn du halt 23 Stunden am Tag nicht konsequent bist, nicht weißt, was du willst, nicht anständig mit deinem Hund kommunizieren kannst und sowieso ein quirliges Häufchen Elend, dann wird dein Hund nicht in dieser einen Stunde, wo du mit ihm auf dem Platz stehst, auf einmal dich als eine andere Person sehen. Ne? Also vielleicht funktioniert es eine Zeit lang mal, ja, aber irgendwann wird dein Hund halt die sozialen Fähigkeiten entwickelt haben, um dich zu durchschauen und zu sagen, du bist nicht konsequent.
Ja,
Ja.
klar.
Und das ist eigentlich auch schon der nächste Punkt, ja. Das geht so ein bisschen ineinander einher. Das Training findet halt nicht nur auf dem Platz statt. Oder was heißt das Training? Training ist der falsche Begriff, die Erziehung. Ja? Es geht hier um Erziehung. Es geht hier darum, den Hund alltagstauglich zu machen. Und da steckt es ja auch drin, oder? Alltagstauglich.
Ja, nicht nur hundeplatztauglich.
Genau, ja. Also muss ja auch was im Alltag stattfinden. Also ja. Eigentlich ist sozusagen diese Stunde, wenn das jetzt eine Stunde ist, ja, sagen wir mal, diese eine Stunde in der Woche Junghundekurs zum Beispiel, die ist eigentlich eine Vorbereitung auf die restliche nächste Woche. Mhm. Ne? Eigentlich gebe ich den Leuten da ein Handwerkszeug, ein Tools mit nach Hause, ja, irgendwelche Methoden oder Übungen vielleicht oder weiß ich nicht, auf was sie achten sollen vielleicht auch nur, ja. Und das gilt es dann im Alltag umzusetzen. Wer ja. das schafft, der wird es schaffen, sozusagen einen Hund zu bekommen, der sich dann wirklich auch an das anpasst, was man möchte, ja, oder woran es sich anzupassen gilt. Wer das nicht macht, wird es halt nicht erreichen. Der wird vielleicht auf Basis von, keine Ahnung, also ist jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt, so, ne? Aber der kann dann vielleicht auf Basis von Tauschgeschäften auch gewisse Dinge erreichen und so weiter. Aber der wird natürlich nie die Beziehung auf der Ebene oder in der Tiefe führen können, wie jemand, der begriffen hat, dass das Leben mit Hund halt nicht nur auf einem Platz stattfindet oder in einer bestimmten Zeitepisode am Tag. Ne? Mhm. Sondern die Beziehung, die du mit deinem Hund aufbaust, mit deinem jungen Hund aufbaust, die ist 24/7 da. Ja? Das ist ja das irgendwo, was auch eigentlich versucht, Bindung zu greifen. Ja? Dass irgendwie eine Verbindung da ist zwischen zwei Individuen, obwohl die vielleicht auch nicht physisch jetzt gerade in einem Raum sind oder wirklich sichtbar miteinander verbunden oder so. Ja? Sondern in irgendeiner Form besteht diese Beziehung weiter, obwohl man eigentlich sich gerade nicht sieht. Ne? Mhm. Und um das auf der Tiefe hinzukriegen oder um so eine Art von Beziehung zu führen, kann ich ja nicht sagen, es gibt nur bestimmte Zeitabschnitte des Tages, die für unsere Beziehung relevant sind, oder? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, klar. Ich verstehe, ja. Ja? Versteh ich gut.
Und jetzt vielleicht, wenn man das nochmal für die Eltern unter euch, ne, ich kann ja auch nicht sagen, ich habe nur, weiß ich nicht, 2 Stunden am Tag ein Kind. Und die anderen 22 Stunden muss ich daran nicht denken. Das stimmt nicht. Ja, ich habe immer im Hinterkopf, ich habe mein Kind. Ja, und was macht mein Kind und was bedeutet das für mein Kind und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch natürlich jetzt vielleicht nicht in der Intensität. Und ich mag jetzt auch nicht immer Kinder mit Hunden vergleichen. Aber was die emotionale Beziehung angeht, ist es halt einfach vergleichbar. Und da ist es einfach ein eingängiger Vergleich, wo die meisten auch begreifen, was ich meine. Das ist halt omnipräsent, ja? Das ist halt immer da und das geht halt einfach oft verloren und das ist so ein bisschen das, wo ich auch mit zu kämpfen habe, die Menschen zu überzeugen, ja? Also dass ich sozusagen die Menschen da in diesen Film reinbekomme. Das klappt nicht bei allen, das ist klar, das ist vielleicht auch nichts für jeden. Ne? Dann ist natürlich die andere Frage, ist dann vielleicht ein Hund was für jeden? Aber das ist ein anderes Thema. Ne? momentan ist es ja gefühlt fast schon Pflicht, aber das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal besprochen, oder Trend, einen Hund zu haben, ne? Gehört irgendwie so zum Leben dazu. Aber ja, das ist so ein bisschen die Challenge für mich, weil es besteht ja da auch noch kein Leidensdruck. Ne? Also in den meisten Fällen. Nicht immer, also manchmal besteht schon Leidensdruck. Aber, und das soll jetzt auch nichts Gutes sein. Also ich will ja jetzt nicht, dass die Leute leiden. Ne? Aber ich sag halt mal so, wo Leid ist, ist natürlich auch eine Motivation zur Veränderung da. Ne?
Und that's the point, warum ich gerne Leinenrollis mache.
Ja, ganz genau. Also ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das so ein großer Knackpunkt ist, wo Welpen und Junghunde auch, bei Junghunde vielleicht ist gerade noch an der Kippe, ja, aber gerade bei Welpen auch, was das so unterscheidet von anderen Gruppenformaten. Ja. Mhm. Außer vielleicht jetzt, weiß ich nicht, Agility oder sowas. Oder so Freizeitbeschäftigung. Aber wenn es so um Alltagsthemen, Leinenbegegnungen oder whatever geht, da ist halt immer eine gewisse Form von Leidensdruck da, ja. Und bei Welpen und Junghunde ist es halt eher so, ja, ich habe gelesen, wenn ich das mache, dann kriege ich einen guten Hund. Ne? Ja. Und dann nehme ich jetzt lieber meine, weiß ich nicht, 20 Euro die Woche in die Hand und spare mir dann später das Einzelcoaching. Aber das ist eben genau der falsche Gedanke eigentlich, obwohl es ja gut gemeint ist. Aber es ist irgendwie, ja, ist schwierig.
Ich fühle, was du meinst, ja.
Ja.
Schwieriges Thema.
Ja.
Ich musste auch gerade so ein bisschen dran denken. Es ist ja auch häufig so ein bisschen das Image bei so, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber ich habe häufig das Gefühl, dass bei so einigen Hundebesitzern Welpenstunden und Junghundestunden so ein bisschen das Image einer Spiel- und Spaß- und keine Ahnung was Gruppe haben, wohingegen dann so Alltagsgruppe dann schon eher so oh, Erziehung und whatever dahinter ist. Ne? Also kommt für mich so rüber. Das sieht man so häufig so, ja, Welpenspielgruppen und dann spielen die alle nett miteinander, man steht so
Ja.
daneben. Also da ist so ein bisschen, habe ich auch manchmal das Gefühl, die Ernsthaftigkeit des Ganzen dahinter nicht immer so ganz präsent. Also dass halt wirklich es auch darum geht, wie du gesagt hast, den Leuten Tools an die Hand zu geben, um da wirklich für eine gute Beziehung dahinter zu sorgen. Sondern es sind eher so dieses, und dann gehen wir mal über eine Brücke drüber. Also es ist schon auch alles wichtig, ja, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist so, ja, die Ernsthaftigkeit manchmal, finde ich, die so ein bisschen fehlt. Also gerade
Ja.
wenn man so Social Media mäßig auch mal anguckt. Ne?
Total. Und das ist auf der einen Seite TrainerInnen, die das durchführen, sage ich mal, ne? Also oft ist es halt auch so, oder viel wird auch Welpenbespaßung, sage ich jetzt einfach mal, angeboten in Hundesportvereinen tatsächlich, ja. Das ist natürlich auch dementsprechend günstiger jetzt als in einer richtigen, oder was heißt richtigen? Oh mein Gott, ich will nichts Falsches sagen jetzt hier.
Nein,
Aber
ganz
in einer
unseid.
gewerblichen Hundeschule, ja, ist es natürlich teurer. Und da sind in der Regel auch ausgebildete TrainerInnen. Im Verein ist das nicht unbedingt notwendig, in Hundeschulen auch nicht, wenn jemand eingestellt ist, aber egal, anderes Thema. Das heißt, die Qualität, die ich da bekomme, ist vielleicht schon mal im Schnitt eine andere, ja. Was, oder vielleicht beeinflusst, wir hatten das Thema vor 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen beim Hundesport, ne? Vielleicht auch beeinflusst so ein bisschen in eine gewisse Richtung, was die Person, die das durchführt, vielleicht hobbymäßig dann auch betreibt, ja. Und nicht so allgemein gehalten. Also zum Beispiel, dass der Hund so ein bisschen schon mal in Richtung Beuteaffinität getrieben wird oder so, ja. Oder gewisse Positionen antrainiert werden, weil sie eben später für IGP sinnvoll sind oder was auch immer, ja. Das Ding ist halt, die Personen, die das durchführen, da gibt es halt welche, die das manchmal nicht so ernst nehmen, eben weil die Personen auch keinen Leidensdruck haben, ja. Die sagen halt dann so, ja, die haben ja kein Problem hier, ne? Die Hunde, die spielen jetzt hier halt irgendwie ein bisschen toll und ich sag mal so, es ist halt auch easy money dann, oder? Also du stellst dich da halt an den Rand und unterhältst dich ein bisschen nett mit den Leuten, trinkst einen Kaffee oder rauchst eine und alle schauen sich an, wie die Hunde da toll spielen. Und das sieht ja auch irgendwie auf den ersten Blick dann oft ganz witzig aus, ja. Wenn man nicht genauer hinschaut, sag ich mal. Und die Leute sind tatsächlich manchmal sogar selber auch zufrieden damit, ne? Weil sie halt, klar, ihren Hund da irgendwie rumrennen lassen und sich denken, ja geil, dann muss ich heute Mittag schon nicht so weit laufen. Oder das Gewissen befriedigt im Sinne von, ja, ich war jetzt die Stunde diese Woche in der Hundeschule, dann kann ich ja jetzt die restliche Woche nichts mehr machen, ne, mit dem Hund. Das ist ja, hab ja meinen Soll erledigt sozusagen. Das ist halt ein Problem, ja. Das ist natürlich definitiv nicht in jedem Fall so, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das tatsächlich so ein bisschen verändert, ja. Also, dass so die neue Generation TrainerInnen da ein bisschen stärkeres Augenmerk drauf legt, wirklich schon in Welpen- und Junghundezeit die richtigen Weichen zu stellen, weil wir vielleicht auch wissen oder eingebrannt bekommen haben, was passiert, wenn es nicht so ist, ja. Ja, und deswegen da mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit rangehen, ja, führt aber auch dazu, das ist tatsächlich mir jetzt, ich glaube, vorgestern begegnet, als ich einen Post zum Thema Sozialkontakt gemacht habe, dass da jemand drunter geschrieben hat, ja, was sollen Welpen denn von anderen Welpen lernen? Und dann ist halt so, ja, also ich weiß nicht, ich verstehe ja, was die Person damit meint. Ne? Also so nach dem Motto, ein Welpe kann ja nicht nur von einem anderen Welpe lernen, weil der kann ja selber auch nichts. Ja? Das ist schon richtig. Aber vergess mal nicht, was Sozialkontakt heißt oder soziale Interaktion oder auch Pubertät jetzt. Ja? Es geht ja auch, wir haben vorher gesagt, Vorbereitung auf das Leben später. Ja? Und irgendwie soll man sich ja auch später im Leben mit Gleichaltrigen auseinandersetzen, oder? Und nicht nur mit älteren Individuen, ja. Das heißt, ich sollte vielleicht Vorher schon mal trainieren, wie das ist, mit Individuen mich auseinanderzusetzen, die ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Entwicklung, in einem ähnlichen Entwicklungsstadium wie ich stecken und irgendwie deswegen so vielleicht ähnliche Interessen und so weiter haben. Ja, oder eine ähnliche Ernsthaftigkeit in einer Auseinandersetzung zum Beispiel. Und ich weiß nicht, Clara, was würdest du denn sagen? Hast du in deinem Leben was von Gleichaltrigen gelernt? Oder ne? Blöde Frage vielleicht.
Ich gebe dir da auch nee. Immer keine Antwort, was man vollständig.
Ja, aber es geht natürlich auch so nach dem Motto Try and Error darum, sich auch mit gleichaltrigen Individuen auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, was das bedeutet. Ja,
ja, voll.
Ich meine, Welpengeschwister lernen doch auch unheimlich viel voneinander. Beißhemmung zum Beispiel, ja.
Mhm.
Also ich kann mich gar nicht genug über diese Aussage aufregen, ja. Also Welpen nur mit anderen Welpen zusammenbringen ist natürlich nicht sinnvoll, aber das ist ja auch allein schon deswegen natürlich nicht möglich. Also wenn man sich jetzt mal nur das natürliche Setting anguckt, in dem so ein Welpe geboren wird, ne, nämlich in andere Welpen und eine Mutterhündin, da musst du ja direkt künstliche Bedingungen schaffen oder sehr, sehr traurige Bedingungen haben, dass eins davon weg ist, ja. Und in der Natur sozusagen früher, ja, beim Wolf noch oder jetzt bei wildlebenden Hunden, da ist es ja auch oft so, dass der Hund, der wirft, nicht mal alleine ist, ja. Das heißt, da sind dann auch noch Gleichaltrige. Sprich, da ist wirklich schon eine Mehrgenerationen-Familie eigentlich am Start, wenn der Welpe geboren wird.
Mhm.
Und wieso sollten wir das dann irgendwie künstlich ändern und sagen, nee, mein Hund, der darf jetzt nur noch mit Erwachsenen kommunizieren, weil andere Welpen, die sind nicht, da kann mein Welpe nichts lernen, das ist unter unserem Niveau. Ja, das finde ich halt Banane irgendwie.
Ja, voll, absolut.
Also das ist ja dann auch einfach wieder nicht realitätskonform. Ich frage mich halt, naja, warum, guck doch einfach, sei doch einfach mal realistisch.
Ja, ist so. Es dreht sich immer so im Kreis, ne? Es ist immer so dieses... Also es ist grundsätzlich so, das hat nicht so mit Welpen und Jungen zu tun, sondern allgemein, es gibt immer nur dieses Schwarz- und Weiß-Denken, habe ich das Gefühl, und nicht so dieses große Ganze dahinter. Das sieht man in allen oder vielen verschiedenen Hundethemen, eben jetzt halt auch da, ne? So dieses grundsätzliche, nö, was soll der von Welpen lernen?
Also,
ja,
ne? Voll.
Oder
genau. Entweder nur Welpen und alle machen, was sie wollen,
genau, oder gar nicht.
Nur mit Erwachsenen und eigentlich darf der Hund auch nicht in Kontakt, nur an der Leine sein und muss aushalten, dass andere Hunde existieren.
Ja.
So.
Das ist und natürlich.
Das ist es halt nicht. Das Leben ist nicht schwarz und weiß, ne? Sondern dazwischen gibt es ganz und viel, ganz schöne viele Grautöne. Ne? Und genauso ist es halt auch beim Hundetraining und definitiv auch in der Pubertät, wenn nicht sogar mit am wichtigsten. Ne?
Mhm.
Dass man einfach wirklich den Blick dafür nicht verliert, was machen wir hier eigentlich gerade? Ne? Oder was ist das auch für ein Entwicklungsstadium, in dem sich mein Hund befindet? Ne?
Ja.
Gut.
Aber?
Ja?
Viel über Welten gesprochen.
Ja,
viel über Welten. Aber es ist halt einfach so die fucking Voraussetzung für ein, ich sag mal, für eine gesunde oder ja, Entwicklung des Hundes, ne?
Ja,
genau. Das fängt halt einfach im Welpenalter schon an. Und es ist echt krass, wenn man so überlegt, ich kann ja jetzt mal so aus meiner Perspektive sprechen, weil ich habe dir ja auch viel da mit den Welpen und jungen Hunden zugeschaut, wie gesagt. Und ich finde das schon interessant, dass die Welpen, die du hattest, die dann später halt mit, keine Ahnung, was waren das, 6 Monaten oder so, als sie in die Junghundegruppe kamen, man hat einen ganz tollen Unterschied gesehen, ob die Welpen schon als Welpenalter quasi mit bei dir im Training waren und dann in die Pubertät kamen. Oder es war ja auch so, dass manchmal einfach von extern Leute mit ihrem 6 Monate alten Hund in die Pubertät, Junghundegruppe kamen da. Ja, mit einem anderen Background oder mit einem vor allen Dingen anderer Erziehung dahinter oder keiner Erziehung dahinter. Ich fand den Unterschied immer phänomenal von außen zu sehen. Ja, und da wird einem erstmal so bewusst, wie wichtig das ist, von einem Welpenalter sich darauf vorzubereiten, durch Beziehungsthemen etc., um dann wirklich auch in der Pubertät, sage ich mal, besseres Outcome dafür zu haben. Weil es kann echt, also wenn die ganzen Voraussetzungen, die du gerade jetzt auch gesagt hast und alles, was man da so beachten sollte, wenn das nicht im Welpenalter schon anfängt, meine Fresse. Also da waren schon Hunde dabei, wo ich dachte, um Gottes Willen, nee, der kannst du 3 Wochen ist der bei mir in der Leinrauti-Gruppe so nach dem Motto.
Ja. Endstation Claras Gruppe.
Das habe ich denen gedroht, als ich einmal deine Junghundegruppe machen musste, habe ich gesagt, Leute. Benehmt euch, reißt euch zusammen hier in der Junghundegruppe, sonst sehen wir uns öfters.
Ja. Oh nee.
Da wollen wir nicht hin.
Ja, das Ding ist halt, ich sag mal so, das Welpenalter ist sehr einfach oberflächlich zu führen, ja, oder zu überstehen, sage ich jetzt einfach mal als Mensch-Hund-Team, ja. Da ist jetzt der Hund auch noch nicht so krass auf eine sehr tiefgründige Beziehung, ja, muss man dazu sagen, verständlicherweise. Aber ich kann da natürlich erste Grundsteine legen, ja. Ich muss es aber nicht sozusagen für diese Zeit gesehen, ne, weil ich eigentlich, ne, der Hund hat kein Interesse, sich mit anderen Hunden irgendwie zu prügeln, der hat auch in der Regel keine großen Ambitionen zu widersprechen, ja, ist eher submissiv unterwegs vielleicht, ja, ist auch körperlich vielleicht noch nicht so der Brummer, dass man sagt, das ist ein Problem, wenn der über irgendjemand drüber läuft oder so, ja.
Ich wollte sagen, du kannst einen Welpen einfach hochheben und dann ist er weg.
Ja. Ja, ganz genau. Ne? Und deswegen, da sage ich jetzt einfach mal, da braucht man einfach nicht viel. Ja? Mhm. Da kannst du mit einem Leckerchen eigentlich alles erreichen. Oder bei den allermeisten Hunden. Ne? Oder mit einem Spielzeug. Oder mit einem Hihihihi. Ja? Ja. Aber das geht halt vorbei. Ja? Dann kommen halt die Hormone. Ne? Und das kennzeichnet ja letztlich dann auch den Beginn der Pubertät. Ne? Beim Rüden sieht man es zum Beispiel daran, wenn er dann anfängt, das Beinchen zu heben. Bei den Hündinnen ist es die erste Läufigkeit, die das Ganze markiert. Ja, also die erste Blutung sozusagen. Und dann geht's halt los, dass der Hund anfängt, plötzlich soziale Beziehungen zu pflegen und auch zu testen. Ja? Mhm. Das heißt, der Hund, der möchte seinen Platz kennen. Er möchte diese Entwicklungsphase, die in der er gerade steckt, dazu nutzen. Natürlich nicht bewusst, ja, ich spreche das jetzt nur so aus, aber der Hund möchte diese Phase nutzen, um seinen Platz in der Welt kennenzulernen, seinen Platz in seiner sozialen Gruppe, ja, und das heißt auch, dass Grenzen getestet werden, ne, und das heißt auch, dass Beziehungsfragen gestellt werden, das heißt, dass der Hund Sachen macht und guckt, was macht mein Gegenüber dann, ja, und wenn der Hund halt vorher nie die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen, weil die Erfahrung, dass Hunde das macht er eigentlich sehr, sehr früh, ne? Meistens sehr kurz nach der Geburt, wenn das erste Mal an der Mutterhundsitze zu viel rumnervt. Wenn der Hund oder der Welpe nie die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen auch Grenzen haben, so wie die Mutterhündin zum Beispiel, und diese auch konsequent zu verteidigen bereit sind, sage ich mal, dann kann das halt sehr, sehr schwierig werden, sich dann dem immer größer, immer schwerer, immer stärker, immer ernster werdenden Hund entgegenzusetzen. Ja. Gerade wenn man nicht sicher ist in dem, was man tut. Ne? Ich sag mal so, wenn mein Junghund auf die Idee kommt, entweder hat er vielleicht sogar mal Erfahrungen gemacht oder hat es mal beobachtet oder wie auch immer, ja, er kommt mal auf die Idee und sagt, mein Mensch will jetzt hier gerade, weiß ich nicht, von mir, dass ich aus dem Zimmer gehe. Ich zeige dem jetzt mal die Zähne. Ja, oder ich knurre den mal an sogar. Oder ich schnapp vielleicht nach dem. Und der Mensch sagt, boah, was geht jetzt ab? Der Hund voll aggressiv, der beißt einfach nach mir. Und das, obwohl ich dem jeden Tag Futter hinstelle. So ein Arsch, ja. Das sind so die Gedanken, die einen da durchgehen. Und dann denkt man vielleicht, boah, krass, und hat erstmal voll Respekt vor der Sache und versucht dann diese Situation erstmal zu meiden. Ne? Ja. Und der Hund, der sieht natürlich sofort, weil der ist in der Lernphase, wo genau sowas gerade super relevant ist. Ja? Das heißt, das wird der mit 500 Sternchen in seinen Kalender eintragen, wenn er an dem Tag sich durchgesetzt hat, indem er dich angeknurrt hat. Ne? Mhm. Und dann wird er das in anderen Situationen auch wieder probieren. Und jedes Mal werde ich diese Situation immer noch neu umbauen und versuchen, mich da irgendwie drumherum zu winden. Ne? Solange, bis ich halt einen Hund habe, der in irgendeiner Situation ein Verhalten zeigt, mit dem ich halt gar nicht mehr klarkomme. Wie zum Beispiel an der Leine halt volle Kanne reinrennen, bellen, den anderen Hund töten wollen, was auch immer. Ja? Mhm. Dann denke ich mir, oh, jetzt habe ich ein Problem. Das ist mein Problem, das will ich lösen. Ne? Aber das davor, das hat damit natürlich nichts zu tun.
Ja.
Ne? Das ist halt so ein bisschen das Thema, was sich häufig mit der Pubertät ergibt. Ja? Dass da halt einfach solche Fragen gestellt werden von Hunden, von den allermeisten, ja, nicht von allen, aber von den allermeisten, weil diese Phase dafür da ist. Das kennen wir ja von Menschen auch. Wir sind einfach aufmüpfiger, ja. Wir müssen ja irgendwie ein bisschen Change reinbringen. Wir müssen uns selber identifizieren als was anderes, was unsere Eltern sind. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendwie davon abgrenzen. Das heißt, Mama und Papa sind erstmal voll doof. Das sind so Sachen, die da ablaufen, sage ich jetzt einfach mal unterbewusst, ja, und auch bei Hunden sozusagen, weil da ja natürlich eine evolutionsbiologischer Mechanismus irgendwo dahinter steckt, ne? Also es scheint ja irgendwo einen evolutionsbiologischen Vorteil gehabt zu haben, diese Entwicklungsphase, so ein Stück weit, oder notwendig zu sein. Sonst hätten wir das ja heute auch nicht mehr in der Form. Ja.
Ah. Ich muss gerade dran denken, wie oft ich in der Pubertät meinen Eltern die Zähne gezeigt habe.
Ja, genau. Ne? Offen oder verdeckt.
Genau.
Das ist halt, klar ist das bei Menschen vielleicht, oder was heißt vielleicht, das ist alles natürlich nochmal wesentlich komplexer, ja. Und auch das Sozialgefüge, in das wir hereinwachsen, ist natürlich ein viel komplexeres wie das Hundes jetzt. Aber sich mal hineinzuversetzen in sein jüngeres, pubertäres Ich, hilft, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen, was da in den Hunden vielleicht auf einer sozialen Ebene auch vor sich geht, ja. Anderer Punkt ist natürlich, dass Hunde auch während dieser Entwicklungsphase tatsächlich auch biologisch gesehen sozusagen neuronal nicht dazu in der Lage sind, Reize in der Form auszuhalten oder, sagen wir mal, Verhalten zu hemmen in der Form, in der sie es vielleicht vorher als Welpen schon waren, ja, und später als Erwachsenen sein werden. Das heißt, ich muss natürlich auch bedenken, dass dieser Hund ganz andere körperliche Voraussetzungen jetzt gerade in dieser Phase hat, als ein erwachsener Hund oder vielleicht mein Welpe. Ja. Das ist das, was dann auch viele immer als dieses große Vergessen beschreiben, was die Hunde haben im Junghundekurs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Hunde gehabt und ich hatte tatsächlich noch nie das Gefühl, dass irgendwie ein Hund mal alles vergessen hat oder so. Also das ist mir tatsächlich so in der Form noch nie begegnet. Das Einzige, was da passiert, ist, dass die Hunde auf einmal sagen, mit einem Leckerchen mache ich das jetzt halt nicht mehr. Ja? Oder wegen einem Leckerchen. Und das heißt nicht, das nicht vergessen, sondern das ist, dein Hund stellt Beziehungsfragen. Ja?
Aber es klingt doch viel netter, wenn man sagt, er hat es einfach
Natürlich
vergessen.
klingt das viel besser, ja, weil man ja dann auch nichts falsch gemacht hat, weil der Hund ja einfach alles vergisst, wenn er in die Pubertät kommt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich in die Pubertät kam, hatte ich auch keine Amnesie oder so. Ja, egal. Auf jeden Fall, was ich wichtig finde zu sagen ist, natürlich ist der Hund da auch körperlich ein Stück weit eingeschränkt, in Anführungszeichen, ja. Das heißt aber nicht, dass ich ihm jetzt alles durchgehen lasse. Das heißt vielleicht einfach, dass ich weniger erwarte. Ja, das heißt vielleicht, dass ich nicht meinen Hund jeden Tag 5 Stunden lang durch die Fußgängerzone mitschleifen muss und dann von ihm von vorne bis hinten Orientierung erwarte, sondern das heißt, dass ich vielleicht versuche, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand die Reize und Situationen so auszuwählen, dass es in irgendeiner Form adäquat leistbar ist für den Hund, ja. Oder ich gehe halt einfach mit einem guten Management ran und mache mich halt einfach nicht zum Deppen, ne? Also ich versuche nicht, irgendwelche Dinge durchzusetzen oder zu erwarten, die einfach nicht möglich sind von diesem Hund in dieser Situation, wie auch immer. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Das ist immer so ein Knackpunkt, ne? Also dieses, ja, also ich meine, das habe ich zum Beispiel auch häufig bei Laien-Rowdies oder sowas, ja, wenn man sie mal so nennen möchte, also Themen, Hunde mit gewissen Themen, ja, dass man, dass es ganz wichtig ist zu überlegen, welchen Konflikt mache ich jetzt tatsächlich auf, damit der wirklich führbar ist. Und
Ja.
führbar hängt nicht nur damit zusammen, wie dolle ich das jetzt gerade möchte oder wie sehr ich davon überzeugt bin, dass es klappen muss, sondern es hängt auch davon ab, was kann der Hund jetzt gerade überhaupt leisten in der Situation oder unter den Reizen. Das ist halt häufig bei den Hunden, die ich habe. Oder aber, wie du es jetzt auch gesagt hast, in diesem Altersstadium. Also was kann ich
Ja.
jetzt gerade von dem Hund tatsächlich verlangen? Weil sobald man ja anfängt, das eigentlich fasst nur noch mal zusammen, was du eh schon gesagt hast. Sobald man da anfängt, irgendwie wild mit dem Hund rumzudiskutieren in der Situation oder der Phase, wo das jetzt halt einfach gerade mal nicht so möglich ist, wie ich mir das gerne hätte oder vorstellen würde, macht man sich halt dann zum Depp. Also
Voll.
letztlich, ne? Weil es natürlich auch so ein bisschen, also wie, was spiegelt das denn wieder, was ich für eine Beziehungsperson bin, wenn ich jetzt von dem Hund das und das verlange, wobei er es gar nicht leisten kann. Ja,
Ja,
das
ganz
ist
genau.
ja, gibt ja wieder sehr viel Aufschluss über mich als
Ja,
Person.
ich sage ja auch nicht zu dir, Clara, du kommst jetzt hierher und machst 200 Kilo Kreuzheben und wenn du es nicht schaffst, dann willst du es nicht genug.
Ja, genau.
Ne? Also
Ist
das
so,
macht ja
ja.
keinen Sinn. Da stellt ja dann auch keiner in Frage. Es ist leider halt auch nicht einfach alles nur vom Willen abhängig. Es ist nicht alles Mindset-Sache, ja. Also, ja.
Auch wenn das häufig sich gut verkauft.
Ja, das verkauft sich natürlich super, weil es auch da wieder ist. Ey, mach doch einfach X, dann kommt Y. Ist doch super, ist voll einfach. Die Welt ist einfach. Hier, steckst du in eine Schublade, geil. Schwierig. Versuch das Leben mal als das zu sehen, was es ist, ne? Das ist halt, steckt so ein bisschen in allem drin.
Ja,
Naja.
definitiv.
Ja.
Mit einem Grund, warum man halt einfach auch keine Tipps im Internet geben könnte. Aber ich sag's ja nur gerne häufiger
Ja.
mal.
So ist es, ja.
Naja.
Naja,
So, Kai.
ich
Ach,
muss auf
Entschuldigung.
jeden Fall. Entschuldigung, willst du jetzt gerade hier noch was reinschmeißen? Das muss ich nämlich noch.
Nö.
Einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Ganz wichtig.
Ja, ich wollte jetzt. Mach mal deinen Punkt, ich habe nachher noch eine Frage an dich.
Naja,
Ein
okay.
Pubertätsprofi.
Thema, was mit Pubertät häufig einhergeht, und das wurde tatsächlich auch mehrmals jetzt bei den Themenvorschlägen. Ich habe ja eine offene Themensammlung, wo auch dieses Thema hier rauskam, sozusagen. Da wurde auch einige Male gefragt, wie es denn mit dem Thema Kastration aussieht.
Oh ja,
Und
da kriege ich auch ständig Fragen für.
ja,
Gut.
ne, ist auch ein wichtiges Thema,
Ja.
definitiv. Und Gott sei Dank werden da mittlerweile so viele Fragen gestellt, ja.
Ja.
Das zeigt ja, dass sich Gott sei Dank mal was verändert. Sehr gut, bin ich stolz tatsächlich ein bisschen auch auf die Hundeszene. Ist nämlich wichtig, weil ich weiß nicht, wie weit ihr schon Touchpoints so mit Hunden habt, aber gefühlt war es bis vor einigen Jahren noch ganz normal und gang und gäbe, Hunde, vor allem Rüden, beim Eintritt in die Geschlechtsreife, also der Pubertät, oder vielleicht sogar schon davor oder kurz danach oder ne, Zeitpunkt können wir da nochmal kurz drüber reden, das ist auch wichtig natürlich, aber der Hund soll auf jeden Fall kastriert werden. Ne? So sozusagen der Rat des teilweise auch Veterinärmediziners, ja, also des Tierarztes.
War ziemlich genau vor
Und
6 Jahren noch so. Sonst hätte
ja.
Slash nämlich noch seine Kronjuwelen.
Ja, siehst du mal, ne?
Ja.
Und Begründungen dafür sind unterschiedlich. Meistens ist es so nach dem Motto, ja, sonst hat dein Hund irgendwie sexuellen Frust, ja, oder dein Hund wird sonst aggressiv, ja, oder der hat sonst Statusprobleme mit Menschen auch vielleicht. Der verträgt sich nicht mit anderen Rüden dann. Der wird sich sowieso unkontrolliert vermehren oder was auch immer. Ja, das wäre
Der
vielleicht
kriegt
noch eins der.
Hodenkrebs.
Ja, genau. Also die wildesten Geschichten, aber ganz häufig ist tatsächlich dieses so, ja, der wird aggressiv dann. Ja?
Ja, das ist.
Genau. Ja, aus dem Frust heraus, aus dem sexuellen oder was auch immer, ja, da der Hintergrundgedanke war und dann wurde halt kastriert, ja. Kastration ist eine operable Entfernung der Geschlechtsorgane, in dem Fall jetzt, oder der Keimdrüsen, ja, der Hoden jetzt beim Rüden, der Eierstöcke bei der Hündin wäre es. Genau, und das sorgt dafür, dass nicht nur die Fortpflanzung nicht mehr funktioniert, ja, sondern auch die Sexualhormone nicht mehr ausgeschüttet werden, wenn diese Organe wirklich entfernt werden, ja, weil die dort eben zu großen Teilen produziert werden. So, und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn ich das jetzt vielleicht sogar entweder vor der Pubertät mache, was würde das bedeuten, Clara, für den
Tja,
Organismus?
ist dann schwierig, wenn der Umbau eigentlich in der Pubertät stattfinden sollte, wenn dann
Ja,
auf
genau,
einmal die Sexualhormone fehlen.
dann ist schwierig umzubauen, ne? Wenn das Baumaterial fehlt sozusagen,
Es sind
ne?
dann
Oder
meistens die Hunde, die
der
optisch gesehen, das war
Bauleiter.
ganz einfach erklärt, so 4-jährige Rüden, die auf 4 Beinen pinkeln.
Ja,
Wäre so
genau.
ein ganz einfaches Beispiel dafür.
Ja, oder so, es gibt auch immer wieder so ganz anhängliche, sehr kindliche, wuselige Hunde, wo man eigentlich irgendwie das Gefühl hat, so richtig erwachsen sind die gar nicht. Ich kenne zum
Ja.
Beispiel einen 55 Kilo schweren Hofhund, den hatte ich hier auch schon mal ein, zweimal erwähnt im Podcast. Der wurde kastriert mit, ich keine Ahnung, ich glaube 6 Monaten oder so, also auf jeden Fall vor der Pubertät oder gerade als sie begonnen hat. Und das ist ein Welpe in 55 Kilo. Ne? Der ist halt genauso distanzlos,
Scheiße.
der ist genauso
Ja.
hektisch, der ist ja ist schon süß, ne? Aber
Also das Ding ist ja
ist
auch
halt ein
immer,
Welpe.
genau. Und ich finde es ja so schlimm, das ist halt, man lacht drüber, so ein 4-jähriger Rüde, der auf 4 Beinen pinkelt, oder auch dieser sehr kindlich wirkende 55-Kilo-Welpe da, den du beschrieben hast. Aber wenn man sich mal drüber Gedanken macht, das ist das Äußerliche, was wir sehen, aber was innerlich in den Hunden für einen Stand da ist, oh, das stelle ich
Ja,
mir echt schlimm
ganz
vor.
genau.
Also, ja, man kann es schon bemitleiden dann. Ne? Also immer so auf diesem Stadium, hängen zu bleiben, in Anführungszeichen.
Die Hunde werden einfach ihrer Entwicklung beraubt. Ne? Ja. Das ist einfach wirklich extrem unfair. Mhm. Und viele Hunde kommen damit auch gar nicht so gut klar, weil natürlich, ich meine, du kannst ja nicht einfach irgendwie 50% von deiner Entwicklungsgeschichte wegnehmen und dann erwarten, dass was Gutes bei rauskommt. So, da fehlt halt irgendwas, weil sonst würden wir die Entwicklung, ich meine, das ist anstrengend für den Organismus, das ist anstrengend für alle anderen Individuen im Sozialgefüge, trotzdem hat sich es evolutionär durchgesetzt. Das heißt, irgendwo muss es halt sein, oder? Und wir können dann nicht einfach aus Bequemlichkeitsgründen sagen, nee, das machen wir jetzt weg, weil es passt mir nicht so. Ich will keinen Hund, der Dinge hinterfragt, ich will keinen Hund, der weiß ich nicht, ein Individuum ist, ich will eigentlich nur eine Klette haben. Das ist halt
das ist
was anderes. Dann hol dir eine Katze, keine Ahnung.
Eine Katze? Jetzt werden sich die ganzen Katzenbesitzer aber aufregen über deine Aussage.
Ja, okay. Diese kletten ja auch nicht. Nee, ist falsch. Definitiv. Ich revidiere diese Aussage. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist einfach, ich kann mir das Ding halt, es ist ein Individuum, ich kann das nicht so machen, wie ich das will und alles Unangenehme weg. Ne? Bei Hündinnen zum Beispiel ist auch häufig ein Grund zur Kastration dann, ja, sonst macht der ja Schmutz, ja, sonst wird das ja einmal hier oder zweimal, ein bis zweimal im Jahr, manchmal sogar dreimal, okay, dreckig in der Bude.
Blöd, ja, ja, genau. Und ne? Die Hündin vielleicht auch mal ein bisschen Laune schon, ja.
Genau. In der Phase. Klar, dann denkst du, ja, nee, eigentlich nicht, warum sollte ich mir das geben, ne? Dann lässt es halt entfernen und das ist halt blöd, ne? Und es gibt auch Persönlichkeiten, die da wirklich Verhaltensprobleme draus entwickeln, weil die Sexualhormone mitunter auch einen großen Einfluss auf Stresssysteme haben können, auf Stressverarbeitung, Cortisolabbau, ja. Das heißt, ich habe langfristig häufig ein schlechteres Stressmanagement in Hunden, die kastriert sind, als in Hunden, die nicht kastriert sind. Und das wiederum ist halt ein großes Problem. Ja.
Ja.
Weil, ja, du kannst natürlich dann auch durch Training den Hund ein bisschen stressresistenter machen und so, aber da fehlt halt trotzdem was. Ich kann dem halt seine, Eier nicht wieder dran nähen, so. Und ja, dann ist alles wieder wie vorher. Das geht nicht. Ne? Also, ich meine, ich kann auch nicht jemanden ein Gehirn entfernen und dann versuchen, irgendwie wieder was Schlaues draus zu machen, so. Weißt du, was ich meine? Also.
Ja, das, genau,
das ist Schadensbegrenzung dann. Ja. Das hat ja nichts mehr mit einem Optimalzustand herstellen zu tun, sondern das ist einfach, komm, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Ne? Mhm. Also das muss man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, wenn man entsprechende Verhaltensthematiken irgendwie hat oder so. Ne? Hatten wir ja auch ganz am Anfang von der Folge mal ein Stichwort, was ist überhaupt machbar?
Mhm.
Ja. Ja, schwierig. Also es hat echt einige oder kann halt einige Nachteile mit sich bringen, weswegen wirklich individuell, also es gilt pauschal, Aussagen zur Kastration sind scheiße. Sowohl für als auch gegen. Ja, das heißt, individuell muss das Ganze betrachtet werden, weil es gibt sicherlich auch Fälle, wo es medizinische Indikationen gibt, wo das Sinn macht, ja, zu kastrieren. Zum Beispiel wenn sich hier einer der Hoden beim Rüden nicht abgesenkt hat. Ne? Das kann Probleme mit sich bringen. Das muss dann operativ behandelt werden und so weiter. Aber dieses pauschal wir kastrieren, weil wir irgendwelche Unannehmlichkeiten verhindern wollen, das ist halt Quatsch. Ne? Zum einen, weil dieser Bequemlichkeitsgedanke ethisch total bedenklich ist. Und auf der anderen Seite mache ich dadurch halt vielleicht andere Themen auf, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das ist eine endgültige Geschichte. Ja? Leute haben Angst davor, dass sie die Beziehung zu ihrem Hund zerstören, wenn sie ihn mal irgendwie anfassen oder so. Ja? Oder mal Nein sagen, eine Grenze setzen. Aber die schneiden ihnen die Geschlechtsorgane raus.
What? Heute ist die große Kai bekommt Nasenbluten-Folge. Ich merke schon.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich frage mich halt oft, wie passt das alles zusammen?
Das ist immer die große Frage. Also Es passt nichts. Also aus meiner Sicht, genauso wie es erklärt, wie du es gesagt hast, bestes Beispiel jetzt gerade so, ne? Man hinterfragt so viel, man traut sich so wenig, den eigenen Hund mal anzufassen oder dieses und jenes. Aber eine Kastration, also wurde zumindest vor ein paar Jahren noch so normalisiert, dass man so sagt, ja, es ist halt einfach Standard, das muss halt einfach so, weil ist halt so, ne? War ja bei mir und Slash nicht anders. Auch da Slash ist ja kastriert, wie gesagt, weil der so dünn geworden ist, wegen seinen Sexualhormonen und pipapo. Aber letztlich war es einfach, wenn man die Kirche mal im Dorf lassen, das war einfach, weil halt, ja, es ist halt nur wieder, muss er kastriert werden, ne? So nach
wie
dem
alt
Motto.
war der? Wie alt war der?
Der war knapp über ein Jahr alt.
Okay.
Also, es ist ja auch
kleine Information am Rande: Es ist normal, wenn Junghunde dünn und schlaksig sind.
Das,
bitte
das
nicht kastrieren deswegen.
Genau, das würde ich ihm auch noch sagen, abgesehen von. Also gerade wenn wir über die Pubertät sprechen, von dem, was da im Kopf alles passiert und hormonell alles passiert, sind die jungen Hunde für mich auch immer so die Hunde, wo ich sage, einfach mal 2 Jahre lang nicht hingucken, wie die aussehen.
So Goofy-mäßig, da fliegt alles kreuz und quer. Ich
lange
find's witzig.
Beine,
ich find's witzig.
Großer Kopf, also ganz, ganz wild, komische Konstellation, ja. Aber auch das ist, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, kein Grund, nur zu kastrieren.
Nee.
Und ich bin ganz froh,
dass im Zweifel bleibt das dann sogar so. Ne?
Ja,
also,
eben, genau.
Also.
Ja, bleibt es so. Und aber Thema Kastration, ja, ich habe da eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe auch so viele Hunde bei mir im Training, die halt kastriert sind oder kastriert wurden und Probleme haben, wo ich jetzt nicht, also man, ja, kann es nicht 100% sagen, aber ich viele Hunde, sage ich mal, nicht ausschließen würde, dass die Kastration uns da so ein bisschen reinscheißt in die ganze Erziehung oder das ganze Wiederaufholen von den Sachen, die die Hunde verpasst haben halt. Hat
ich
man
meine,
ja auch
sicherlich, ich denke, sorry, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, ne, aber überleg mal, wenn du wirklich versuchst, was ganz, 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 ganz Komplexes und vielleicht auch wirklich, sagen wir mal, erst auf höhere Ebene verständliches Prozedere einer erwachsenen Person näher bringst, ja, oder einem Jugendlichen. Ne?
Mhm.
Wo bist du schneller am Erfolg? Wo ist der Erfolg nachhaltiger? Macht ja irgendwie auch Sinn, oder?
Ja.
Dass die Arbeit in Anführungszeichen irgendwo mit einem Jugendlichen, einem Dauerjugendlichen, vielleicht irgendwo auch wirklich kräftezehrend und irgendwo beschränkt ist auch.
Ja, genau. Und ja, hat man ja zum Beispiel häufig bei Tierschutzhunden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal irgendwie dazu kommen, in der Folge auch darüber zu sprechen, aber im Tierschutz ist es ja leider immer noch häufig so, dass die pauschal einfach alle kastriert werden.
Ja.
Alles raus und weg mit und pipapo wegen dieser, ja, ich denke mal, wegen, dass sie sich halt einfach nicht vermehren sollen, war ja immer, oder ist ja immer so die Aussage,
ja,
dass damit auch nicht gezüchtet werden soll. Und ja, häufig problematisches Thema. Also gerade bei den Hunden, weil die ja meistens dann auch noch sehr jung sind, wenn sie kastriert werden.
Und dann irgendwie eine unsichere Thematik vielleicht noch mit sich bringen, ja, irgendwelche Reize extrem, auf irgendwelche Reize extrem sensibel reagieren.
Ein wichtiger Point, was du gerade gesagt hast, also so Kastration, fragen ja immer alle, wo kann das denn, was kann denn da tatsächlich passieren? Du hast es ja so den Hintergrund ganz gut erklärt mit diesen Stress-Thematiken und so, ja, was, dass die einfach nicht so eine gute Stresstoleranz eventuell haben. Oder ja, in den meisten Fällen nicht so eine gute Stresstoleranz haben. Und wie das Ganze sich ja ausprägt, ist ja auch absolut unterschiedlich. Also es kann in gesteigerte Aggressionen enden, es kann in Angstthemen enden. Alles Mögliche ist da drin, also das ganze Verhaltensrepertoire, wie das Ganze aussehen könnte darunter. Hängt natürlich auch ein bisschen mit zusammen, was für eine Persönlichkeit hat der Hund an sich. Ja, also um dann zu sagen,
voll,
in welche Richtung kann das durch eine Kastration eventuell sogar noch verschlimmert werden.
Ja.
So, und trotzdem, weil ich sehe jetzt schon meine Instagram-DMs. Ja, ich habe aber meinen Rüden kastrieren lassen und der ist total toll geworden. Oder ja, der ist dadurch ruhiger geworden.
Ja.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, in Anführungszeichen.
Ja.
Beziehungsweise es gibt mitunter auch Hunde, wo ich sage, das war jetzt für seine Entwicklung, also für sein Verhalten oder für seine Thematik bestimmt nicht schlecht, diese Kastration. Ja, also sehr sexuelle Rüden etc. Kann, ja, ja, alles fein. Gibt auch Hunde, die entwickeln sich da wunderbar drunter und für die ist das echt eine ganz, ganz tolle Hilfe. Aber es ist halt nicht in den meisten Fällen so.
Da fällt mir nochmal ein cooler Vergleich ein. Oder ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch nicht so cool, wie ich denke, aber ganz früher hat man mal, wir hatten das mal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Geschichte der Psychologie und wo kommt das alles eigentlich her?
Das klingt ja spannend.
Jetzt warten wir noch ab. Und eine frühe Form der Epilepsiebehandlung war, vielleicht weißt du das auch.
Nicht Kastration.
Nein. Und zwar hat man, es gibt eine, man hat ja zwei Hemisphären, ne? Also zwei Gehirnhälften.
Ach, durchtrennt oder was?
Ja, genau. Die sind verbunden durch das Corpus callosum an einer Stelle. Ja, und eine Form der Epilepsiebehandlung war, eine frühe Form, diese Stelle sozusagen zu durchtrennen. Ja, das heißt, ich trenne die linke von der rechten Hirnhälfte, damit sozusagen der epileptische Anfall nicht von einer auf die anderen Hälfte überspringen kann. Hat super geholfen. Aber deswegen gehe ich ja jetzt nicht her und sage, ja, jetzt gehen wir mal provisorisch her und trennen bei allen Corpus callosum durch. Das wird schon passen. Weil irgendeine Funktion hat es halt auch, ne? Und ich mache jetzt nicht, weil es bei einer Person dann mal irgendwie ganz gut funktioniert hat, das bei allen mal einfach so im Vorfeld und mache mir keine Gedanken darüber, ob man das Problem vielleicht auch irgendwie anders lösen kann, ne? Und heute haben wir Gott sei Dank ja andere Mittel gefunden und wir haben nicht gesagt, ja, wir haben ja hier eine Methode, die funktioniert ganz gut, ne? Deswegen brauchen wir da nichts mehr dran rütteln. So. Trifft hier im Grunde genommen auch zu. Ne? Also nur weil bei einem Hund das irgendwie mal hilft, heißt es ja nicht, dass ich es bei allen anderen irgendwie auch machen muss und deswegen halt eventuelle Nachteile in Kauf nehmen. Das ist doch riesen Quatsch.
Ja, ja, das ist
absolut. Ist eine individuelle Geschichte.
Also zum Thema Kastration auch, also Kai, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, also wie sollte man jetzt mit dem Thema tatsächlich umgehen, wenn man jetzt also zum Beispiel Ersthundehalter oder so, und da stellt sich ja schon mal irgendwie die Frage, sollte ich meinen Hund eventuell kastrieren lassen oder nicht oder whatever. Mhm. Vor allen Dingen auch, also ich werde häufiger mit der Frage konfrontiert, wenn es um Problemhunde geht. So, da ist immer so eine der ersten Fragen, ja, meinst du, eine Kastration könnte jetzt hier helfen? Mhm. Wenn ihr euch an dem Punkt befindet, wo ihr das Gefühl habt, Kastration ja, nein, Punkt 1, es ist nicht erlaubt, das einfach nur zu tun wegen Verhalten etc., solange keine gesundheitlichen Gründe, also es nicht gesundheitlich irgendwie, ne, im Zusammenhang steht. Mhm. Also das mal vorab. Und allgemein, wenn sowas mal im Raum stehen sollte, eventuell, weil auch gesundheitliche Gründe noch mit dabei sind etc., ne, die aber jetzt nicht so notwendig sind, dass man sagt, es muss jetzt unbedingt sofort weg, sage ich immer, sprecht mit einem guten Hundetrainer, den ihr vertraut, oder Verhaltensberater etc., der euch vielleicht nochmal so aus der anderen Perspektive dann auch darauf vorbereiten könnte, jo, was passiert, wenn du jetzt aus gesundheitlichen Gründen, die vielleicht einfach notwendig sind, deinen Hund kastrierst, auf was sollte man achten, weil es ist ja auch, und ich denke mal, darauf wolltest du ja auch noch hinaus, wichtig, in welchem Zeitrahmen, in welchem Jahreszeit man den Hund kastriert, ja. Das wissen ganz viele nicht, dass das einen ganz, ganz tollen Einfluss auf, oder haben, ganz, ganz tollen Einfluss haben kann.
Kein. Ja. Ganz genau. Es ist nämlich so, dass tatsächlich, da gibt es Untersuchungen zu, unter anderem meine ich von der Forschungsgruppe rund um Udo Ganzloser, dass eben sozusagen beim Zeitpunkt der Kastration sozusagen der, sagen wir jetzt einfach mal, Pheromonstand des Rüden eingefroren wird, ne? Sozusagen. Der bleibt dann auf diesem saisonalen Level. Und das ist so, dass sich der dieser Pheromonstand, ich nenne das jetzt einfach mal so, ja, der riecht halt auf eine bestimmte Art und Weise für Hunde, ja. Was jetzt Pheromone und so weiter sind, das würde ich jetzt einfach mal ausklammern und hoffen, dass die meisten das soweit auf dem Schirm haben. Das heißt, es gibt Zeiten im Verlaufe des Jahres, wo ein Rüde zumindest ähnlich riecht wie eine Hündin, ja. Und wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt die Geschlechtsorgane entferne, dann friere ich das sozusagen auf diesem Level ein. Und das hat zur Konsequenz, dass, oder das, was wir häufig beobachten, nämlich, dass kastrierte Rüden von anderen Rüden sexuell belästigt werden, weil die irgendwie nach Hündin riechen, ne? Und dann die ganze Zeit da beschnüffelt wird und dann ist es vielleicht so ein bisschen, also was da genau für Gedanken hinterstecken, können wir natürlich wieder nicht sagen, weil ich kann keinen Hund fragen sozusagen, aber so, was ist denn das? Du riechst ja wie ein Mädchen. Bist du ein Mädchen? Bist du kein Mädchen? Was ist das? Keine Ahnung, ja. Und das, allein das ist ja schon irgendwo interessant, ja. Dass der Hund vielleicht wissen will, was ist das und keine Ahnung. Und wenn er dann noch ein bisschen sexuell motiviert ist, ein bisschen einer, der im Saft steht, sage ich jetzt mal, dann kann der schon sehr, sehr aufdringlich werden und mitunter da auch mal ganz schön viel belecken im Genitalbereich des anderen Hundes. Und wenn man dann einen Hund hat, der das halt nicht, verständlicherweise, nicht so toll findet, dann ist das halt Zunder für Konflikte, ja. Das führt ganz häufig zu Problemen, ja. Also das ist, man sieht es auch häufig, dass dann gerade bei den älteren Rüden eher die Hunde, die Themen haben, dann mindestens einer kastriert ist meistens, ja. Weil da irgendwie so Missverständnisse aufkommen, habe ich das Gefühl, ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sprich, man müsste so ein bisschen sich auch Gedanken darüber machen und da gerne nochmal in die Studien reinschauen. Ich guck mal, ob wir das hinkriegen, die Studie nochmal ausfindig zu machen und in die Shownotes zu packen. Ich hoffe, ich verspreche jetzt hier nicht zu viel. Weil ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, zu welchen Zeitpunkten welcher Geruchsstand sozusagen da eingefroren wird. Aber ich meine, es wäre günstig im Herbst, eher Richtung Herbst zu kastrieren. Das habe ich irgendwie so im Kopf, Oktober, November oder sowas.
Ja, wir haben den Diego letztes Jahr ja aus gesundheitlichen Gründen kastrieren lassen müssen.
Ja.
Und Matze war es dann eben aus dem Grund auch ganz besonders wichtig, dass wir darauf aufpassen, wann wir das tun. Und da, deswegen haben wir nämlich bis, ich glaube, es war August irgendwie
Okay.
sowas in Richtung, also
Ja,
Spätsommer bis
vielleicht
Herbst.
Spätsommer, Herbst, irgendwas, ne? Also können wir nochmal reingucken, versuchen es euch da nochmal mitzugeben. Es gibt auch gute Literatur zu diesem Thema tatsächlich, ne? Kastration und Verhalten von Hunden beispielsweise von Sophie Strothbeck und Udo Ganzloser. Wir hatten schon, keine Ahnung, also ich habe tatsächlich von einigen Tagen habe ich erst wieder von einem Webinar zu dem Thema gelesen. Also es ist echt viel im Umlauf sozusagen mittlerweile zu dem Thema. Da kann man sich ganz gut informieren und ich denke, das ist tatsächlich auch sinnvoll, sich entweder mal so ein Buch zu holen oder mal einen Vortrag anzuhören zu dem Thema, wenn man sich einen Welpen holt oder sich auf das Junghundealter zubewegt, ne? Dass man da einfach wirklich eine fundierte Entscheidung treffen kann. Und weil du vorhin auch meintest, hier Abstimmung Tierarzt und Trainer, definitiv. Aber vielleicht auch, sowohl was Ärzte oder Trainer angeht, mehrere Meinungen im Zweifel einholen, ne? Ist nie falsch. Und sich da einfach nicht zu schnell in irgendeine Richtung drängen lassen. Und zeitpunkttechnisch noch ein Hinweis von mir an der Stelle. Tendenziell, wenn es sein muss, immer so spät wie möglich, ne? Überlegt einfach, der Hund soll, wenn es geht, einfach viel von seinen Sexualhormonen sozusagen haben, ja, viele Entwicklungen da noch mitbekommen. Und dann so spät wie möglich sozusagen sollte man diese Hormone erst wegnehmen, damit der auch der Körper sich richtig entwickeln kann. Ne? Tatsächlich sind, ich meine, die Knochendichten schlechter von kastrierten Hunden, weil natürlich da auch dieser körperliche Entwicklungsprozess beeinflusst wird negativ, ne? Wenn da was wegfällt. Ne? Das heißt, versucht wirklich den Hund so lange wie möglich da in der Pubertät zu lassen, sozusagen, und dann erst diese Hormone durch die Kastration wegnehmen. Ja, und das gilt auch für den Chip, tatsächlich. Das wäre nämlich das nächste Thema.
Genau. Aber Chip, gut, dass du das gerade sagst, ne? Das haben die auch viel gar nicht auf dem Schirm, dass man auch erstmal den Hund chippen lassen kann.
Ja.
Könnte.
Wichtiger Punkt, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, oder vielleicht auch der Arzt das Gefühl hat, der Trainer das Gefühl hat, das könnte ein Fall sein, wo das Sinn macht. Ja? Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, oder der Trainer ist sich nicht 100% sicher, oder der Arzt ist sich nicht 100% sicher, dann gibt es einen Hormonchip, einen sogenannten, der sozusagen eine chemische Kastration auf Zeit darstellt. Ne? Und das hat einfach den Vorteil, dass es reversibel ist. Ne? Das geht dann, es gibt da unterschiedliche Modelle. Der Kleine geht so ungefähr ein halbes Jahr, der Große ein Jahr. Und danach normalisiert sich das wieder nach einiger Zeit. Das ist so ein bisschen wie eine zweite Pubertät dann nochmal, ja, weil da waren lange keine Sexualhormone sozusagen und dann kommen sie auf einmal wieder. Das heißt, da ist eine höhere Sensibilität sozusagen da dafür. Das ist nochmal ein bisschen anstrengend, geht nicht ganz so lang, aber kann man schon als kleine zweite Pubertät bezeichnen, sage ich mal. Aber ich habe halt dadurch wenigstens die Möglichkeit zu sagen, hey, war vielleicht doch nichts. Ja? Oder ich kann mit Gewissheit sagen, hey, das ist das Richtige für uns.
Ja, das haben wir beim Diego damals auch gemacht. Also, ja. Der hatte nämlich das Problem, der hatte eine vergrößerte Prostata. Und nach viel hin und her etc. haben die Tierärzte gesagt, das sollte man kastrieren, weil das halt aufgrund der Sexualhormone und bla bla bla. Und dann haben wir ihn erst chippen lassen und haben dann sogar geguckt, ob das überhaupt einen Einfluss auf die Prostata hatte. Und letztendlich war es die Prostata dadurch viel besser geworden, wodurch man auch hat kastrieren lassen. Was ich aber ganz witzig fand, dass ja auch die Hoden dann einfach weg waren, während der Chip da war. Dachte ich so, das ist ja krass.
Die werden tatsächlich unfassbar klein.
Das waren kleine Murmelchen.
Ja. Naja. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Vorteil, Anführungszeichen, sollte es dann wirklich zur Kastration kommen, das sagen dir die Tierärzte dann auch vor Ort, ist das ein einfacher Eingriff, weil die Hoden halt schon wesentlich kleiner sind. Ne?
Ja.
Ja. Die werden aber auch wieder groß, wenn die Hormone wieder kommen. Ne?
Hätte ich das auch gleich mal gemacht, damals.
Ja, hätte, Fahrradkette. Ich habe ja Nero auch kastrieren lassen, im Nachhinein bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das so geil war. Ich denke da immer nicht so viel drüber nach, weil da werde ich nur traurig.
Ja, geht mir genauso. Ich habe ja damals sogar, das kann man jetzt vielleicht noch als nette Abschlussgeschichte, du kennst die Geschichte, glaube ich, schon von /Kastration.
Ah, ja, komm, hau raus, das ist eine schöne Story zum Schluss. Ja.
Als ich Slash habe kastrieren lassen, Slash und ich hatten damals ja schon eine unfassbare Bindung zueinander. Und der tat mir so leid, dass wie er da lag, weil ich war da dabei und dann hat man einfach so die Eier so rausgeschnitten und einfach in den Mülleimer reingeworfen.
Stopp. Du warst dabei, als es gemacht wurde.
Ich habe Pfötchen gehalten, ja.
Au! Was ist mit dir, Clara?
Ja, wie schlimm das war. Es war alles furchtbar. Und dann dann hat man einfach so die Eier raus und dann so mit einer Hand so einfach zack in den Mülleimer reingeworfen. Und dann habe ich zugesehen, wie so Teile von meinem Hund, von meinem geliebten Hund, einfach in den Mülleimer gelandet sind. Und dann habe ich die Tierärztin gefragt, ob ich sie vielleicht einfach mitnehmen könnte, weil ich nicht wollte, dass irgendwas von meinem Hund einfach weggeworfen wird. Und dann habe ich die in so einer Plastikschale mit nach Hause bekommen. Oh. Und habe die bei mir in den Gefrierschrank gemacht.
Und da sind sie heute noch.
Ja, aber nicht mehr in der Wohnung, wo ich jetzt bin. Ich bin ja dann umgezogen und habe die halt einfach vergessen im Gefrierschrank.
Oh, scheiße.
Ich weiß nicht, was der Nachmieter damit angestellt hat, aber
du ja, das nicht wissen.
Kleiner Schwank zum Thema Kastration.
Ja.
Ja, gut.
Gut, und wenn ihr so sehr an den Eiern eures Hundes hängt wie Clara,
lasst sie gerne nicht
ganz. Lasst sie einfach dran.
Schön.
Gut. Ich würde sagen, das ist das Abschlusswort des Tages, genau, oder der Abschlusssatz.
Wir haben das Thema Pubertät ganz gut aufgegriffen, so.
Ich hoffe es. Ihr merkt, es ist ein emotionales Thema auch für mich. Ich habe das heute jetzt mal genutzt, um ein bisschen meinen Dampf rauszulassen und meine Messages an euch zu übermitteln und weniger, um hier eine Unterrichtsstunde zu machen, so wie das sonst manchmal irgendwie so ein bisschen rüberkommt, habe ich das Gefühl. Das heißt, solltet ihr hier großartig Fakten oder Zahlen vermisst haben in der Folge, lasst es wissen, dann werde ich beim nächsten Mal wieder etwas sachlicher sein.
Wehe.
Ansonsten.
Jemand kommt jetzt an und sagt, oh, wir haben aber 34 Studien gefehlt.
Zu Claras Leidwesen dann. Nee, aber ich denke, das macht auch Sinn, sich mal über, sagen wir mal, unsere Meinungen, unsere fachlichen Meinungen zu dem Thema auszutauschen. Gut.
Genau. Für weitere Fragen zum Thema Welpen, Pubertät, Sozialisierung etc. an Kai. Yes.
Genau,
gerne. Dürft mir jederzeit, natürlich. Der Kai freut sich.
Kommt auf die Frage an, aber nein, ihr dürft mir natürlich schreiben. Ich versuche gewissenhaft zu antworten, wenn ich kann. Gut. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl, mal gucken, was nächste Woche für ein Thema ansteht. Ich bin gespannt.
Oh, ich bin auch gespannt.
Alltag mit Hund statt Hurfenkurs, ne?
Ja, wir sind tatsächlich bis kurz vor der Folge hier davon ausgegangen, dass wir über Alltag mit Hund sprechen.
Vielleicht muss ich da nächste Woche mal einen Fragensticker zu posten, was genau konkret gemeint ist zum Thema Alltag mit Hund, aber gut,
ja.
Guck mal da.
Also, schön. Genau, ich würde sagen, das könnten wir mal machen, dann kriegen wir vielleicht auch nochmal ein paar neue Impulse, bevor ich jetzt hier schon wieder die Antworten beeinflusse, indem ich sage, was ich mir darunter vorstelle. Gut. Also, dann ein wunderschönes Restwochenende für euch und bis nächste Woche.
Tschüss.